Bevor wir anfangen, möchte mich bei allen bedanken für die Flexibilität auch und anmelden und dann ja, in dem Gottesdienst geht da und bei dem anderen da. Danke für euer Verständnis. Wir versuchen unser Bestes, dass wirklich alle zum Gottesdienst kommen können, die gerne kommen möchten. Und wollen wir auch wir haben angekündigt, nächste Woche ist die Mitgliederversammlung. Wir wollen euch einfach auf den neuesten Stand bringen. Ich glaube, es gibt nicht so groß, was jetzt zu entscheiden, aber einfach, was ist in der Zeit passiert, wie ist es gelaufen, das wird der Hauptaspekt unserer Mitgliederversammlung sein. Auch dafür, wir haben das vorhin schon gesagt, bitte anmelden, weil wir die Stühle umstellen müssen, damit alle Mitglieder auch dabei sein können. Das ist unsere Bemühung. Okay. Unser Text für die Predigt heute Morgen ist Titus, Kapitel 1. Wir fangen eine neue Serie durch den Titusbrief damit an. Und das Thema dieses Buches ist Leben aus Gnade. Und ich dachte, das ist gut für uns, einmal zu sehen, wie sieht dieses dann aus in meiner praktischen Umsetzung, in meinem Leben? Wie macht Christus diesen Unterschied in meinem Leben? Hast du dir vielleicht auch schon die Frage, Entschuldigung, ich habe es gerade angestellt. Hast du dir schon die Frage gestellt, wie wird es jetzt weitergehen? Vielleicht persönlich, wie geht es weiter mit Arbeit? Wie geht es weiter mit Gesundheit? Wie geht es weiter mit der Entwicklung, was man darf und was man nicht darf? Vielleicht auch die Überlegung, wie geht es weiter in der Gemeinde? Vor 2 Wochen haben wir Jeff verabschiedet und jetzt ist dieser junge Pastor da. Wie kann der mir schon helfen und warum soll ich auf den hören? Nun, ich kann euch sagen, der junge Pastor kann gar nichts tun. Aber der Gott des Alten und des jungen Pastors ist der gleiche. Und dieser Gott hat uns im Titusbrief Anleitung gegeben, wie es weitergehen soll. Ganz konkret, wie sich die Gnade äußern soll. Und so die erste Aufforderung, höre auf Gottes Botschaft. Sonst helfen wir da mal ein bisschen, dass das weitergeht. Und wir wollen dazu lesen in Titus 1 die ersten 3 Verse. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir nach Befehl unseres Retters Gottes anvertraut worden ist. Zuerst wollen wir sehen, auf Gottes Botschaft zu hören. Die Botschaft hat Autorität. Paulus stellt sich hier zu Beginn des Briefes einmal vor. Er war kurz zuvor selber auf Kreta gewesen, was man aus Vers 5 entnehmen kann, dass er gesagt hat, ich war dort und ich habe dich jetzt, Titus, in Kreta gelassen. Und er wollte noch einiges weitergeben. In Vers 5 sagt er, ich ließ dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest. So. Aber bevor er jetzt zu diesem eigentlichen Anliegen kommt, legt er erst einmal die Grundlage für diese Autorität. Da sehen wir diese Autorität, er sagte, hey, mir ist sie gegeben durch den Herrn. Und wir haben das Bild hier von einem Polizisten dabei. Der ist vielleicht von sich aus gar nicht so eine imposante Persönlichkeit. Ich will jetzt nicht über dieses konkrete Bild reden, aber ja, von sich aus, wenn der so in Zivil zu dir kommt, dann sagst du, ja, warum will der mir jetzt sagen, was ich zu tun oder zu lassen habe? Aber kommt er als Beamter zu dir, dann hat er die Autorität des Staates hinter sich. Und Paulus sagt, ich komme nicht und rede von mir aus, sondern, wie nennt er sich? Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi. Also die Botschaft kommt von Gott. Er sagt hier nicht einfach seine Meinung, sondern er gibt das weiter, was Gott gesagt haben will. Ein Botschafter hat nicht das Recht, die Botschaft zu ändern. Er kann nur das weitergeben, was ihm beauftragt wurde. Und das ist, was Paulus hier sagt. Ich bin Gesandter. Ich bin Sklave Gottes. Ich gebe das weiter, was mir gesagt wurde. So geht es in den Predigten auch nicht darum, irgendwas Spannendes zu erzählen, irgendwie zu unterhalten, eigene Philosophien und Theorien Kunst zu geben, sondern einfach das weiterzugeben, was Gott gesagt hat. Wer behauptet, für Gott zu sprechen, hat nicht die Autorität, einfach seine Meinung kundzutun. Ich denke dies über die Parteien oder ich denke das, was wir jetzt in der Gesellschaft machen sollten oder so. Aber wie wurde er dann zum Knecht Gottes? Wir sehen in 1. Petrus 2, Vers 16, dann steht, wir sind als Freie, aber nicht solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. So, diese Freiheit ist, zu der wir befreit worden sind, wenn wir an Christus glauben. Er schenkt uns ein neues Leben. Wir sind wirklich frei. Aber er sagte, diese Freiheit gebe ich jetzt Christus hin, der mich befreit hat. Nicht einfach, um tun und zu lassen, was ich in meiner sündigen Natur möchte, sondern als Knecht Gottes. Ich möchte tun, was er mir sagt. Und so kann er hier sagen, das ist, wer ich bin. Ich bin nicht hier als Paulus. Ich bin nicht hier in meiner eigenen Autorität, sondern er gibt das weiter, was Gott gesagt haben möchte. Und damit man das prüfen kann, sehen wir zweitens, die Botschaft stimmt mit Gottes Wort überein. Wir hatten schon gelesen, Ende Vers 1, dass er sagt, er ist Apostel Jesu Christi nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist. Also es ist in Übereinstimmung mit dem Glauben, der schon immer von Gott geoffenbart worden war und in Übereinstimmung mit der Wahrheit. Und die gemäß der Gottseligkeit ist. Und das für mich hat es geholfen, das zu verstehen aus 1. Timotheus 6, Vers 3. Können wir nochmal helfen? Da kommt es, okay. Dort sagt es, wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottesfurcht ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts. Also hier ist die Lehre gemäß der Gottesfurcht. Also den Respekt vor Gott zu sagen, ich übernehme einfach nur das, was Gott gesagt hat. So basiert der Glaube auf der Offenbarung Gottes, was die Wahrheit ist. Und es sagt in Vers 2 dann auch noch, dass Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Also Gott hat es kundgetan und er ist die Wahrheit. Und darauf können wir ihm vertrauen. Und so können wir immer prüfen, ob eine Botschaft tatsächlich von Gott kommt. Wir können nachschauen, ist es in Übereinstimmung mit dem, was Gott offenbart hat. Wir haben sein Wort und es widerspricht sich nicht. Du sagst, ja, ist ja irgendwie klar, man widerspricht sich nicht. Für uns schon. Wusstest du, dass im Koran es Abschnitte gibt, wo sie sagen, hat er zuerst gesagt, das ist ein älterer Abschnitt des Korans, der wurde im Koran selber angeblich korrigiert und revidiert, sodass das, was an einer Stelle im Koran steht, gar nicht mit anderen Stellen übereinstimmt. Und du sagst, naja, wenn das Gottes Offenbarung ist, hat er seine Meinung geäußert? Hat er was geändert? Musste er sich revidieren? Hat Neues gelernt? Gott ändert sich nicht. Und es ist in Übereinstimmung. Natürlich gab es eine Entwicklung der Offenbarung. Und so hatte Gott von Anfang an einen Plan. Aber den hat er Stück für Stück dann kundgetan. Deswegen sagt es auch in Vers 3, oder Ende Vers 2, vor ewigen Zeiten hat er es schon verheißen, aber zu seiner Zeit hat er sein Wort offenbart durch die Predigt. Und so wie bei einer Vorführung, der Vorhang geht auf und Stück für Stück sieht man mehr. Und so ist es mit Gottes Wort. Er gibt Stück für Stück mehr Offenbarung. Angefangen Natürlich 1. Mose 1,1 eigentlich mit Gottes Schöpfung, aber dann auch die Verheißung eines Retters zuerst in 1. Mose 3, Vers 15. Das ist die erste Andeutung, da spricht Gott nach dem Sündenfall zur Schlange und sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Also eine erste Andeutung, dass dort ein Konflikt ist, aber dass jemand aus der Nachkommenschaft der Menschen kommen wird, der den Satan besiegen wird. Eine erste Andeutung. Und wir können die jetzt absolut nicht alle durchgehen, weil sonst sind wir morgen früh noch hier. Aber ich möchte eine Stelle noch angeben, und zwar, die kommt hier auch an den Leinwand, Jeremia 7, Verse 25 und 26. Dort nimmt Gott dem Propheten Jeremia ein, dieses zu sagen. Von dem Tag an, da eure Väter aus dem Land Ägypten auszogen, bis auf diesen Tag heute, habe ich alle meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, täglich früh mich aufmachend und senden. Aber sie haben nicht auf mich gehört und ihr Ohr nicht geneigt. Sie haben ihren Nacken verhärtet, haben es schlimmer gemacht als ihre Väter. Und Gott sagt, ich habe immer wieder meine Propheten zu euch gesandt. Ich habe sie immer wieder erinnert, folgt mir, hört auf meine Botschaft. Und er sagt, sie wollten es einfach nicht hören. Und so sandte er dann zu seiner Zeit seinen Sohn. In Galater 4 steht in den Versen 4 bis 5. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfangen. Als die Zeit erfüllt war, als all das, was Gott vorhergesagt hat, als es jetzt endlich alles reif war, da sandte er Christus, damit wir die Sohnschaft empfingen, damit wir Kinder Gottes werden können. Und deswegen ist dieses auch der Mittelpunkt der Schrift. Die ganzen Propheten haben darauf hingedeutet, haben gesagt, komm, kehrt um, Gott wird uns einen Retter senden. Vertraut ihm, er wird kommen, er wird uns retten. Und das war hindeutend. Und jetzt, was wir dann im Neuen Testament haben, ist, dass es rückblickend ist, sagen, weil Christus gekommen ist und weil er am Kreuz für uns gestorben ist. Deswegen leben wir jetzt so. Und das ist die Botschaft von Titus. Der Brief sagt, okay, wir müssen verstehen, die Grundlage ist Gottes Wort und das ist jetzt nicht irgendwie ein neuer Gedanke, das ist nicht irgendwie, was Paulus sich aus den Fingern gezogen hat, sondern das ist, was Gott immer angekündigt hat. Jetzt ist dieser Retter gekommen und jetzt gibt er uns neues Leben und diese Veränderung soll jetzt sichtbar werden. Und er wird genau beschreiben, sagen, hier ist, wie sich dann Gnade äußert. Hier ist dann, wie Gottes Vergebung sich in unserem Leben zeigen soll. Und so ist hier auch geschrieben, Ende Vers 3, er sagte, dass er das Wort offenbart wurde durch die Predigt, die mir, also Paulus, nach Befehl unseres Rettergottes anvertraut worden ist. Okay? Er ist der Gott, aber er ist gleichzeitig unser Retter und das ist die Botschaft, die er weitergibt. Und die hat er selber erlebt. Er hat ja selber erlebt, wie Gott ihn gerettet hat. Er war ja komplett dagegen gewesen. Wenn du seine Geschichte kennst, er hat Christen verfolgt, bis er Christus, den auferstandenen Christus, begegnet ist. Und deswegen kann er hier auch so davon sprechen, wie das Leben verändert wurde, wie er Gnade empfangen hat. Und er gesagt hat, ich wollte davon ja gar nichts wissen, ich habe dagegen gekämpft. Aber ich habe dann Christus gesehen und habe erkannt, warte mal, das ist tatsächlich die Erfüllung von all dem, was ich ja im Alten Testament immer schon gelesen habe. Und es passt und es stimmt. Und Christus ist der Sohn Gottes. Und er ist gekommen und er ist für meine Sünden gestorben. Und er ist auferstanden. Und jetzt sagt er, mir ist diese Botschaft, diese Predigt anvertraut worden. Jetzt gebe ich das weiter, was ich selber erfahren und kennengelernt habe. Und dann sehen wir weiter, dass die Botschaft Hoffnung gibt. Paulus schreibt hier in Vers 2, in der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Dies war nicht irgendwie eine vage Hoffnung. Ja, manchmal, wenn wir sagen, ja, ich hoffe, dass Ja, oder du fragst jemanden, wirst du bei Gott sein, wirst du in den Himmel kommen? Ja, ja, ich hoffe schon. Ja, das ist hier nicht gemeint, sondern das, wie es hier sagt, was Gott vor ewigen Zeiten versprochen hat. Also es ist eine Hoffnung, weil es sich noch nicht erfüllt hat, weil es noch nicht sich materialisiert hat, aber es ist eine Hoffnung, die auf der festen Zusage Gottes beruht und ist jetzt sichtbar gemacht worden durch die Auferstehung Christi und erklärt durch die Verkündigung der Apostel. Jesus selber hat zugesagt, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben haben wird. Wir sehen in Johannes 6, Vers 40, da sagt Jesus, denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. So er selber hatte diese Zuversicht, hat dieses zusagen können, dass jeder, wem gilt das? Jeder ist jeder, es gibt keine Ausnahme, dass er ewiges Leben hat. Und deswegen spricht er hier in Titus davon, von der Hoffnung des ewigen Lebens, wieder basierend auf der Zusage Christi selber. Viele Botschaften sind wichtig, aber keine ist wichtiger als die, wofür Gott seinen eigenen Sohn sandte. Vorher sandte er immer wieder Propheten, aber am Schluss der Zeiten sandte er seinen Sohn. Und Jesus greift das selber in einem Gleichnis auf. Ein Gleichnis von dem verpachteten Weinstock. Und er hatte dort welche, die das gemietet haben. Und die sollten ihm dann die Früchte geben. Ja, und er sandte immer wieder Leute, um die Frucht abzuholen. Und sie haben sie geschlagen, getötet, gesteinigt. Und er sagte, zum Schluss sagte der Eigentümer, ich werde meinen Sohn senden. Den werden sie respektieren. Und selbst die zugehört haben, die Schriftgelehrten, gegen die das gerichtet war, sie erkannten, dass er von ihnen redete. Sie wussten, dass Jesus sagt, ich bin dieser Sohn. Ich bin Gott selbst, der jetzt gekommen ist, um zu sagen, hier ist das, wovon wir die ganze Zeit gesprochen haben. Wie kann ich es noch deutlicher machen? Wie kann ich es noch mehr erfüllen? Welche höhere Autorität kann kommen, als dass Gott selber auf die Erde kommt und sagt, es ist alles so, wie ich die ganze Zeit gesagt habe. Und ich liebe euch so sehr, dass ich euch noch eine Chance gebe, dass ich nicht nur immer Botschafter schicke und sage, Gott hat gesagt, ihr sollt das tun, ihr sollt das lassen, sondern ich komme selber und komme selber nicht zuerst mit dem Stock, nicht zuerst mit der Strafe, nicht zuerst mit dem Gericht und sage, jetzt macht aber, was ich sage, sondern er kommt und sagt, hier ist meine Botschaft. Und ich möchte euch ewiges Leben schenken, wissend, sie werden mich ablehnen, wissend, ich bin bereit, mein Leben für diese Menschen, die mich hassen, die mich ablehnen, zu geben, damit wer an mich glaubt, ewiges Leben hat. So, das ist die Botschaft der Hoffnung des ewigen Lebens. Und er sagte, das muss ich als Grundlage erst einmal hier festlegen. Und das ist, worauf Gott immer wieder zu sprechen kommt. Gott sagt nicht alles über Medizin, über Ernährung, über viele andere Sachen, die uns vielleicht auch brennend interessieren würden. Aber er spricht immer wieder von der Rettung. Warum das so ist, wie das geschehen ist, aber auch, welche Auswirkungen das haben soll. Und Jesus selber hat gesagt, aus dem Überfluss des Herzens redet der Mund. Das ist, was Gott auf dem Herzen ist. Er hat nicht vorhergesagt, obwohl er das hätte tun können, wie gestern das Pokalfinale ausgehen würde oder so. Anscheinend hat das Gott nicht so besonders interessiert. Er hätte viel mehr schreiben können. Er hätte vorhersagen können, was alles morgen überall mit allen, wie viel 7 Milliarden Menschen auf der Erde morgen passiert. Was sie essen, was sie trinken, wo sie zur Arbeit gehen, wem am Unfall passiert, welcher Arzt welche Diagnose gibt. Gott ist allwissend. Er weiß absolut, komplett alles. Er hätte alles aufschreiben können. Nur hätte nie irgendein Mensch das gelesen. So ein Wälzer. Aber er sagte, hier ist, worauf es ankommt. Hier ist, was zählt. Hier ist, was ich wirklich weitergeben möchte. Und ich sage es euch und ich tu ein bisschen mehr kund und ein bisschen mehr. Und mittlerweile haben wir die fertige Schrift Und auch die wird sich erfüllen mit all den Ankündigungen, die er noch gemacht hat. So, wir sehen hier, die Botschaft hat Autorität, weil sie von Gott kommt. Sie ist in Übereinstimmung mit all dem, was Gott jemals offenbart hat. Da gibt es keinen Widerspruch drin. Und sie gibt Hoffnung. Sie gibt Hoffnung nicht, mir wird schon nichts passieren, wird schon irgendwie gut gehen, sondern sie gibt die Hoffnung des ewigen Lebens durch Glauben an Jesus Christus. Er ruft das in Erinnerung und sagt, okay, hier ist, wo wir anfangen müssen, weil sonst funktioniert alles andere nicht. Ich hatte zwischendurch hier das Bild von dem Fundament gehabt. Das kommt gleich nochmal, okay. Von einem Fundament, das musst du ja erst legen. Es bringt nichts, hier wenn dieses Gebäude kein Fundament drunter hätte, du würdest nicht hier reinkommen, ich auch nicht. Das wäre mir viel zu riskant. Ja, es muss ja eine stabile Grundlage haben. Und unser Leben braucht dieses auch. Aber darauf aufbauend willst du ja nicht nur im Fundament wohnen, sondern darauf wird etwas aufgebaut. Und so ist unser Leben. Dieses ist die Grundlage, aber mehr kommt. Und das sehen wir dann in Vers 4. Die Botschaft hat Auswirkungen. Sagt Titus, meinem echten Kind, nach dem gemeinsamen Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und von Christus Jesus, unserem Retter. Vielleicht denkst du dir zu diesem Zeitpunkt, warte mal, dafür bin ich extra hergekommen? Das habe ich schon x-mal gehört. Das ist schön, aber wir müssen verstehen, dass dieses Fundament ist. Und hier kommt nochmal, was ich eben gesagt habe. Es ist die Grundlage, auf die wir aufbauen. So schreibt Paulus an Titus, seinem echten Kind, nach dem gemeinsamen Glauben. Also sie sind beide Kinder Gottes durch den Glauben. Aber Titus ist dann durch Paulus zum Glauben gekommen. Und wir sehen dann weiter, wir werden Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Aber wir werden geistliche Eltern durch den Glauben anderer. Er kann sagen, Titus, meinem echten Kind in dem Glauben. Wir beide haben den gemeinsamen Glauben. Nicht, dass wir den gleichen Eindruck haben oder dass wir gleich viel über diesen Glauben wissen. Aber die Basis ist die gleiche. Unser Vertrauen ist nicht in unsere Leistung. Unser Vertrauen ist in Jesus Christus und dass er die Erwartungen des Vaters komplett erfüllt hat. Aber sagt er, du bist auch mein echtes Kind. Nicht mein leibliches Kind, aber mein geistliches Kind. Und er sagt, ich bin ein Kind Gottes geworden, weil ich den auferstandenen Christus gesehen habe und ich habe ihm vertraut, dass er mein Retter, dass er mein Heiland ist. Und das habe ich jetzt weitergegeben und Titus hat dieses geglaubt. Und Titus war eigentlich ganz anders als Paulus. Paulus ist in einer Pharisäerfamilie groß geworden. Er kannte große Teile des Alten Testamentes auswendig. Er war religiös. Titus war als Grieche groß geworden. Also griechische Abstammung, das waren damals quasi alle, die nicht Juden waren. Und nachdem er zum Glauben gekommen war, hat Paulus ihn mitgenommen. Und wir lesen das in Galater 2, Vers 3, dass er Titus mitgenommen hat nach Jerusalem. Und dann lesen wir Galater 2, Vers 3, aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche war, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Er hatte Titus mitgenommen nach Jerusalem als Beweisstück, dass wir nicht das Gesetz halten müssen, dass die Beschneidung nicht mehr notwendig ist, dass man sich nicht an jüdische Rituale halten muss, um errettet zu werden. Er nimmt ihn mit und sagt, schau mal, hier ist Titus. Der ist nicht jüdische Abstammung. Aber er hat an Christus geglaubt, so wie wir an ihn geglaubt haben. Und er ist durch diesen Glauben errettet. Und er muss jetzt nicht mehr das halten, was wir sowieso auch selber nicht halten konnten, sondern er muss weiter Christus vertrauen. Gleichzeitig bedeutet die Errettung nicht, dass wir nicht noch mehr lernen müssen. Was das für uns konkret bedeutet und was dann diese Auswirkung dieser Errettung ist. Und so sehen wir dann, der Glaube bewirkt persönlichen Segen. Er sagt hier in Vers 4 zu Titus, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Retter. Das ist mehr als ein frommer Wunsch. Auch wenn der Gruß kulturell nicht fremd war und wenn du ein bisschen auch die jüdische, israelitische Kultur kennst, grüßen ständig mit Shalom, also Friede. Ja, so war es denen nicht fremd. Aber die Schrift hat diesem Gruß eine neue Bedeutung beigemessen. Es war nicht einfach nur ein Hallo. Es war nicht einfach nur ein Grüß Gott. Es war dieser bewusste Ausdruck Gnade und Friede von Gott. Und dann sehen wir, obwohl wir schon begnadigt sind, und so steht es in Epheser 1, Vers 6, dass wir begnadigt sind durch den Glauben an Christus, brauchen wir, dass diese Gnade weiter zunimmt. Und ich lese einmal diesen zweiten vor, das ist, kommt jetzt nicht an die Leinwand, 2. Petrus 1, Vers 2. Dort schreibt Petrus in seinem Gruß an die, die in der Zerstreuung sind, nach Vorkenntnis Gottes des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Wir müssen verstehen, dass dieses nicht nur einmal für all das war, was in der Vergangenheit war, sondern dass wir tagtäglich diese Gnade Gottes brauchen. Was ist damit gemeint? Die Gnade ist das Gegenteil von Gerechtigkeit. Wir bekommen eben nicht, was wir verdient haben. Stimmst du zu? Überleg mal. Die Gnade ist das Gegenteil von Gerechtigkeit. Wenn Gott gerecht, nur gerecht wäre, würden wir alle verdammt werden. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, alle haben gesündigt, alle müssen sterben. Gnade ist, ich gebe dir nicht, was du verdient hast. Und das Bild, wenn du das siehst, ist mit drauf von dem verlorenen Sohn. Er kam zurück, nachdem er all das Erbe seines Vaters, das er vorab gefordert hatte, verschwendet hatte, und kommt gebrochen zurück und sagt, ich habe nichts zu liefern, ist alles weg. Darf ich zurückkommen? Und du kennst, glaube ich, die meisten von uns kennen die Geschichte, der Vater nimmt ihn mit offenen Armen auf. Und Jesus gebraucht es als Bild und sagt, so ist der Vater, so ist Gnade, komm her. Ich hab dich lieb. Egal, was bei dir alles schiefgegangen ist. Egal, was für dumme Entscheidungen du irgendwo zwischendurch getroffen hast. Ich hab dich lieb. Und ich bin froh, dass du zurückgekommen bist. Und das ist eben Gnade. Und er sagt, ich wünsche dir, dass du diese Gnade auch immer mehr realisierst. Und auch wenn mal wieder wir gesündigt haben, wir mal wieder abgewichen sind, dass wir immer wieder zurückkommen und nicht wegbleiben vom Herrn. Dies soll nicht dazu führen, dass wir da sagen, ja, na prima, wenn sowieso alles vergeben ist, dann kann ich ja weiter sündigen, dann habe ich weiter Spaß und irgendwann komme ich dann halt wieder zurück, wann immer ich das brauche. Nein, wir lesen in Römer 6, Vers 1 zu sagen, sollen wir jetzt noch weiter sündigen, damit Gnade noch mehr würde? Niemals. Könnt ihr mir nochmal einen weitergeben? Die Gnade soll keine Ausrede zur Sünde sein, sondern uns zu Botschaftern der Vergebung machen, die sich ihrer Not bewusst sind und diese Gnade auch gerne weitergeben. Okay. Wenn wir dieses verstanden haben, was es Gott gekostet hat und wie er uns damit verändert, dann, wenn die Gnade zunimmt, ja, dann ist es nicht nur, ich nehme es mehr und mehr in Anspruch, sondern es nimmt in mir Gestalt an und ich werde geprägt von dieser Liebe, von dieser Barmherzigkeit und kann das anderen auch weitergeben. Und das Gleiche gilt für den Frieden. Auch dort nach Römer 5, Vers 1, wir haben Frieden mit Gott durch Glauben an Christus. Ja, aber wir sollen diesen auch ausleben. Und wieder, dieser Friede ist nicht einfach nur ein, wir beschießen uns nicht, ja, oder schlagen oder kämpfen oder sonst wie nicht, sondern wir haben Versöhnung mit Gott, so wie der verlorene Sohn zurückgekommen ist. Er sagte, wenn wir diesen Frieden haben, dann soll das einmal an uns erkennbar sein, dass wir zu Frieden sind, dass wir diesen Frieden des Herzens haben, zu sagen, Gott sorgt für mich, er ist gut zu mir und ich brauche mir nicht den Kopf zerbrechen. Ich weiß, er hat einen Plan und ich werde bei ihm sein und er wird in der Zwischenzeit für mich sorgen. Und diesen Frieden kann ich dann auch anderen weitergeben, weil ich die anderen nicht mehr als meine Feinde oder meine Konkurrenten sehe, sondern als Geschöpfe Gottes, die genauso einen Erlöser brauchen, wie ich das auch brauchte. So wünscht er ihnen hier und sagt, Gnade und Friede werde reichlich er zuteilen. Und Gottes Wunsch für uns als seine Kinder ist, dass wir uns dieses Verhalten von ihm abschauen. Nochmal verlorene Sohn. Der Vater macht es vor. Er sagt, ich schaue nach diesem Sohn. Und wenn er kommt, dann nehme ich ihn mit offenen Armen auf. Und du weißt, wenn du Kinder hast, egal wie klein oder groß die sind, die schauen sich vieles von den Eltern ab. Machen Sachen nach. Bei einigen Sachen sagst du, prima. Bei anderen sagst du, ah, da haben sie am falschen Moment geguckt. Ja, aber sie machen die Eltern nach. Und Gott sagt, ich bin euer Vater. Und ich möchte, dass ihr euer Verhalten von mir abguckt. Und er hat seinen Sohn gesandt, der auf der Erde gelebt hat, dass wir sehen können, wie das ausschaut. Und sagte, so sollen wir leben. Gnade und Friede werde immer reichlicher zuteil. Aber er möchte dieses eben nicht nur als persönlichen Segen, sondern auch als gemeinschaftlich. Vers 5, hier kommt er zur Absicht. Warum schreibt er dieses Ganze? Oder diesen ganzen Brief. Er sagt, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten habe. Ich ließ dich in Kreta zurück, da sind Menschen zum Glauben gekommen. Aber sie brauchen noch Anleitung und sie brauchen noch welche, die sie dann auch ausrüsten können. Und so möchte Gott, dass wir als seine Kinder auch ein gutes Miteinander haben. Die Person, die du dort siehst, es ist ein Christ aus Pakistan. Und er war vorher Imam gewesen, war also muslimischer Geistlicher gewesen und ist zum Glauben an Christus gekommen. Als seine Verwandtschaft das mitbekommen hat, da haben sie ihn Arme, Beine gebrochen, zum Sterben quasi in Müll geworfen, mehr oder weniger. Und schließlich konnte er doch irgendwie entkommen und dann haben wir gesagt, Gott hat mir so viel vergeben. Ich muss doch diesen auch vergeben und ich muss anderen weitergeben, dass unsere Hoffnung in Christus ist. Aber er sagte von sich aus, ich brauchte Geschwister, die mich anleiten, die mir sagen, wie lebe ich denn jetzt, wenn ich diese Botschaft von Christus angenommen habe. Er sagte, in meiner Tradition war es immer Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn dir jemand was antut, tust du dem was an. Ja, das ist, wie er dachte. Das ist, was er immer gelernt hatte. Er sagte, jetzt musst ich lernen. Warte mal, Jesus lehrt was ganz anderes. Vergib deinen Feinden. Tut wohl denen, die euch hassen. Segne, die euch fluchen. Ja, er sagte, da brauchte ich welche, die mir das zeigen, die mir das vormachen, die das ausleben. Aber dafür brauche ich auch diese Gemeinschaft. Und dafür brauchen wir Gemeinschaft. Das lernst du nicht übers Internet. Deswegen, liebe Freunde, die zuschauen, auch über Zoom noch, ja, ich weiß, es gibt manchmal gute Gründe dafür, aber deswegen wollen wir gerne wieder Versammlung haben. Wir wollen, dass wir einander prägen. Wir wollen, dass wir einander beeinflussen können und anstacheln zu Liebe und zu guten Werken, wie es in Hebräer 10 heißt. Sagt er hier, und ich fasse das kurz zusammen, die Gemeinde braucht Anleitung zum gesunden Wachstum. Er ließ Titus in Kreta, da waren noch Sachen, die sie lernen sollten, wenn er hier konkret sagt, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen sollst. Das Wort für in Ordnung bringen ist, woher wir das eingedeutschte Wort Orthopäde haben. Ein Orthopäde richtet Knochen, richtig? Also wenn da irgendwas nicht in Ordnung war, dann hilft er damit. Und Gott sagt, da waren Sachen, die waren kaputt. Und ich möchte, dass du es wieder in Ordnung bringst. Da waren noch Sachen, die waren zu sehr nach dem alten Leben. Und ich möchte, dass du beiträgst durch das, was ich dir jetzt schreibe, durch diese Anleitung, damit das in Ordnung gebracht werden kann. Und die Gemeinde brauchte Aufseher zum gesunden Wachstum. Und deswegen sagt er ihnen und setzte Älteste ein. Und was die tun mussten und ihre Erwartungen, das sehen wir in den folgenden Versen, aber das machen wir erst nächste Woche. Wir können also festhalten, Gott möchte, dass wir individuell und als Gemeinde aus dieser Gnade leben, indem wir auf sein Wort hören, wo er uns die Anleitung gibt, nicht nur die Fakten, wo du vielleicht sagst, das habe ich schon so oft gehört, sondern wo wir lernen, welche Auswirkung das, was historisch tatsächlich geschehen ist, welche Auswirkung das auf dich und mich haben soll. Die Frage ist, haben wir diese Bereitschaft? Haben wir die Bereitschaft zu hören und die Bereitschaft, das dann auch zu praktizieren, umzusetzen? Bereitschaft zu sagen, Gott, wenn du das sagst, dann werde ich so handeln. Selbst wenn ich mir denke, das werden doch bestimmt Leute ausnutzen. Ich weiß nicht, ob das gut gehen wird. Zu sagen, aber Gott war so mit mir. Und ich habe es ziemlich ausgenutzt. Er ist gestorben und ich habe ewiges Leben. Zu sagen, ja, vielleicht wird es nicht immer leicht. Aber habe ich diese Botschaft so verinnerlicht? Habe ich sie so verstanden, dass Gott all dieses aus Liebe zu mir getan hat? Nicht damit ich dann das irgendwie in mich aufsauge bis zum Platzen, sondern dass er an mir zeigen kann, wie diese Gnade, wie dieser Frieden, wie diese Liebe uns so verändert, dass andere das an dir sehen können, an mir sehen können. Das ist, worauf Titus aus ist, was Paulus hier noch weiter erklären will. Was wir machen wollen, ist, dass wir uns das selber auch nochmal bewusst machen und vor Augen führen, indem wir hier gleich das Abendmahl einnehmen. Bevor wir das tun, möchte ich, dass wir noch einmal beten.